Ja, die Liebe des Vaters, von der die Barbara letzte Woche gesprochen hat, ist ja so ein Thema, das sich seit ein paar Wochen so ein bisschen durch unsere Gottesdienste zieht, auch durch die Gemeindefreizeit zieht, die Liebe Gottes und auch das, was Gott sich für unser Leben wünscht, nicht weil er was davon hat, sondern auch und vor allem, weil wir selber darin die größte Erfüllung finden werden, wenn wir das Leben leben, für das Gott uns buchstäblich geschaffen hat. Und ich merke so bei mir selber, das ist so eine echte Sehnsucht, die mich immer wieder umtreibt, so diese Liebe von Gott zu spüren. Ich meine, nicht, dass ich das irgendwie noch nie erlebt hätte, aber irgendwie ist es ja immer so, ne? Das ist, wenn du einmal beim Papa auf dem Schoß warst, so als Kind, ist ja nicht so, dass du sagst, ich war mal vor 5 Jahren dort, passt schon, sondern da geht man ja immer mal wieder gern hin und ich merke einfach, ich habe so eine Sehnsucht danach, das auch bei meinem Vater im Himmel zu spüren. Und ich habe auch eine Sehnsucht danach, so dieses Leben zu leben, bei dem ich so tief in mir drin spüre, hey, auch wenn vielleicht nicht alles leicht ist und auch vielleicht, wenn du nicht irgendwie perfekt bist, aber das, was ich hier tue, hier bin ich richtig, das ist das Leben, für das ich geschaffen worden bin. Und ich möchte heute über ein Thema predigen, das ja ganz viel damit zu tun hat, mit dieser Liebe des Vaters und auch mit diesem Weg, den Gott mit jedem Einzelnen von uns gehen möchte, mit diesem Leben in unserer Berufung, bei dem wir einfach spüren, hier sind wir richtig, bei dem wir merken, dafür sind wir geschaffen. Ja, vielen Dank. Und zum Einstieg möchte ich gerne was vorlesen. Das ist irgendwie tatsächlich oder angeblich so ein irischer Segenswunsch. Da gibt's ja irgendwie gefühlt Millionen davon. Und keine Ahnung, ob das wirklich tatsächlich aus Irland kommt. Aber ich habe das mal als Teenager gehört. Und es hat mich irgendwie so berührt, dass ich das aufgeschrieben habe. Und ich möchte es gerne heute als Einstieg in die Predigt vorlesen. Dass du von jedem Schmerz verschont bleibst und niemals eine Träne vergießt, das wünsche ich dir nicht. Dass dein Weg nur von Rosen gesäumt ist und keine Wolke ihn je überschattet, das wünsche ich dir nicht. Mein Wunsch für dich ist vielmehr dies, dass du stets die Erinnerung an die guten Dinge in deinem Leben bewahrst. Dass du in den Prüfungen des Lebens mutig stehst, wenn das Kreuz hart auf deinen Schultern liegt und der Gipfel kaum erreichbar scheint. Dass jede Gottesgabe in dir wächst und dir hilft, die Herzen derer froh zu machen, die du liebst. Dass du immer einen Freund an deiner Seite hast, wenn dich die Kraft verlässt. Dass du mit Gottes Hilfe den Stürmen standhältst und die Höhen doch erreichst. Und der Grund, warum mir das damals so gut gefallen hat, schon als Teenager, ist jetzt gar nicht, dass ich irgendwie eine Sehnsucht danach habe, nach irgendwie Schmerz und Tränen und Wolken, die meinen Weg überschatten oder sowas. Aber dass ich einfach, ja, schon damals irgendwie irgendwie gespürt habe, dass das eine eine Voraussetzung für das andere ist. Also was ich damit konkret meine ist, wenn wir keine Zeiten erleben, die herausfordernd sind, die auch mal mit Tränen einhergehen, auch mal mit Wolken am Himmel, um mit diesem Bild zu bleiben, dann wird es für uns eine Herausforderung, die guten Dinge in unserem Leben so richtig wertzuschätzen. Und damit meine ich nicht jetzt irgendwie zu wissen, dass sie gut sind, sondern ich meine damit auch wirklich gut umzugehen, weil wir ein Gespür dafür haben, wie kostbar eigentlich das Gute ist, was wir im Leben hatten. Wenn wir solche herausfordernden Zeiten nicht erleben, dann wird es schwierig für uns werden, mutig zu stehen, wenn das Leben wirklich Prüfungen für uns bereit hat. Einfach weil wir das nie gelernt haben, tatsächlich auch in solchen Widerständen standhaft zu bleiben. Wir werden nicht erleben, dass unsere Gaben wachsen, weil Wachstum findet immer in Herausforderungen statt. Wachstum passiert nie in der Komfortzone. Wachstum ist immer dort, wo du sagst, oh, das kann ich noch gar nicht, weil das, was du schon kannst, das musst du ja nicht mehr lernen. Da wächst nichts mehr. Und der Unterschied zwischen einem guten Kumpel und einem echten Freund merkst du auch vor allem dort, wenn es mal wirklich drauf ankommt. Und das sind die herausfordernden Zeiten. Der, den du nachts um 3 anrufen kannst und sagen kannst, hey, meine Welt bricht gerade zusammen. Und der zieht sich an, steigt ins Auto und kommt vorbei. Das ist ein echter Freund und nicht nur irgendein Kumpel. Zeiten der Herausforderung, wo es vielleicht auch mal Tränen gibt, auch mal Wolken am Himmel, sind eine Voraussetzung dafür, dass wir in dieses Leben reinwachsen können, von dem im zweiten Teil dieses Segenswunsches die Rede ist. Und ich möchte heute in meiner Predigt mal über eine ganz spezielle Art von Herausforderung sprechen, die wir als Christen immer wieder erleben werden, ob wir uns dessen bewusst sind oder nicht. Und die Überschrift des Ganzen ist, wenn Gott uns erzieht. Grundlage dafür ist ein Text aus dem Hebräerbrief. Wenn ihr eine Bibel dabei habt, könnt ihr sie gerne aufschlagen. Hebräer 12, die Verse 5 bis 11. Hebräer Kapitel 12. Die Verse 5 bis 11. Und da schreibt der Verfasser des Hebräerbriefs: Habt ihr die ermutigenden Worte völlig vergessen, die Gott zu euch sprach? Und er zitiert dann das Buch der Sprüche. Mein Sohn, lehne dich nicht dagegen auf, wenn der Herr dich zurechtweist, und lass dich dadurch nicht ermutigen. Denn der Herr weist die zurecht, die er liebt, und er korrigiert jeden, den er als seinen Sohn annimmt. Und er fährt dann mit eigenen Worten fort. Wenn ihr Schweres ertragen müsst, dann erkennt darin die Zurechtweisung Gottes. Denkt daran, dass Gott euch als seine Kinder behandelt. Wer hätte je von einem Sohn gehört, der nie korrigiert wurde? Wenn Gott euch nicht zurechtweist, wie er es doch bei allen Menschen tut, dann heißt das, dass ihr nicht seine rechtmäßigen Kinder seid. Unsere leiblichen Väter erzogen uns durch Korrektur und wir hatten trotzdem Achtung vor ihnen. Sollten wir uns da nicht umso bereitwilliger der Erziehung unseres himmlischen Vaters unterordnen, damit wir leben? Denn unsere leiblichen Väter haben uns eine Zeit lang erzogen, so gut sie es konnten. Aber Gottes Erziehung ist immer richtig und gut für uns, weil sie bedeutet, dass wir Anteil an seiner Heiligkeit erhalten. Korrektur ist nie angenehm, und während wir sie erleiden, ist sie immer schmerzlich. Doch danach werden diejenigen, die auf diese Weise geformt werden, inneren Frieden und ein Leben in der Gerechtigkeit gewinnen. Bevor wir uns den Text näher angucken, zwei Disclaimer, die mir an der Stelle wichtig sind. Der erste Disclaimer ist, falls du zufällig auch in die Neues Leben Übersetzung reinguckst, die ich dafür verwendet habe, dann ist dir vielleicht aufgefallen, dass ich diesen Text an einer Stelle ein kleines bisschen abgewandelt habe. Und zwar überall dort, wo ich jetzt von Korrektur gesprochen habe oder von Korrigieren, da übersetzt die Neues Leben Bibel eigentlich Strafe oder Strafen. Ich habe das deswegen hier an der Stelle so ein bisschen verändert, weil ich finde, so das deutsche Wort Strafe hat immer auch so eine Nuance von Vergeltung. Aber das ist, also das muss nicht diese Nuance haben, aber man kann das auch in diese Richtung verstehen. Und wichtig ist mir an dem Punkt, wenn Gott uns korrigiert, wenn er uns erzieht, dann geht es ihm nie um Vergeltung, weil die Vergeltung Gottes hat Jesus am Kreuz mitgetragen. Gott übt keine Vergeltung an seinen Kindern. Und deswegen fand ich das hier vom Herzen Gottes her passender, von Korrektur zu sprechen und nicht von Strafe, weil es eben eindeutiger ist. Gott hat eine konstruktive Absicht, wenn er uns erzieht. Der zweite Disclaimer ist, hier im Hebräerbrief steht, wenn ihr Schweres ertragen müsst, dann erkennt darin die Zurechtweisung Gottes. Da ist mir wichtig, dass diese Aussage in einem ganz bestimmten Kontext steht. Da werde ich nachher auch nochmal näher drauf eingehen. Aber theologisch gesehen gibt es verschiedene Gründe, warum wir Leid und Herausforderungen erleben. Und es ist nicht immer so, weil Gott das will, um uns eine Lektion zu erteilen. Also um mal ein völlig plattes Beispiel zu machen, dass es in Afrika Kinder gibt, die verhungern, liegt nicht daran, dass Gott diesen Kindern eine Lektion erteilen will, sondern das liegt zum Beispiel unter anderem daran, dass wir in der ersten Welt ein Wirtschaftssystem zulassen, das zutiefst ungerecht ist, das auf Ausbeutung basiert. Und man kann sicher noch andere Gründe mehr benennen. Aber Gott macht sozusagen nicht, dass Kinder Hunger leiden, damit diese Kinder mal endlich eine Lektion lernen. Und so gibt es viele andere Beispiele, auch in unserem persönlichen Leben, wo wir vielleicht Leid und Herausforderungen erleben, die erstmal nichts damit zu tun haben, dass Gott pädagogische Absichten mit uns hat. Wie gesagt, wir kommen nachher nochmal näher dazu. Ja, aber selbst wenn man diese beiden Disclaimer im Hinterkopf hat, muss man natürlich mal sagen, das ist ein Text, der uns ganz schön gegen den Strich bürstet. Auch schön, dass der Autor hier davon spricht, dass es ermutigende Worte sind. Freu dich doch, dass Gott dich straft. Und die Frage ist schon so ein bisschen, wie passt es jetzt zusammen zu diesen Themen, mit denen wir uns so die letzten Wochen beschäftigt haben? Wie geht es einher mit dieser bedingungslosen Liebe, von der zum Beispiel die Barbara gesprochen hat letzten Sonntag oder ich vor 3 Wochen? Was hat es damit zu tun, dass Gott uns Sicherheit geben möchte? Darüber habe ich vorletzte Woche geredet. Oder auch, dass Gott sich für uns ein Leben wünscht, bei dem wir zu jeder Zeit Freude erleben. War so das Thema bei der Gemeindefreizeit. Und als ich vor 3 Wochen selber über das Thema Vaterliebe Gottes gepredigt habe, da habe ich gesagt, was für mich ganz persönlich eine ganz, ganz große Hilfe ist, um mir klar zu machen, wie Gott mich sieht, ist, wenn ich ihn vergleiche mit meinen leiblichen Eltern, meinem leiblichen Vater, weil ich einfach, ja, wie soll ich sagen, den Segen hatte, will nicht sagen das Glück, aber den Segen hatte, dass ich in einer sehr intakten Familie aufgewachsen bin, dass meine Eltern immer sehr liebevoll mit mir umgegangen sind. Und das hilft mir einfach, mir Gott in einer Weise vorzustellen, von der ich denke, das ist wirklich das, was die Bibel uns auch dort vorstellt. Geht so in die Richtung, was du gesagt hast, Barbara, da haben meine Eltern mein Gottesbild wirklich in einer guten Weise geprägt. Und genau das Gleiche gilt auch, wenn es um das Thema geht, dass Gott uns erzieht und korrigiert. Lasst mich euch dazu einen Schwank aus meiner Kindheit erzählen. Meine Eltern wohnen am Rand von einem Dorf in der Nähe von Stuttgart und ungefähr 200 Meter vom Haus meiner Eltern entfernt geht so eine große, breite Bundesstraße vorbei, so eine Umgehungsstraße. Und das ist jetzt vom Verkehrsaufkommen her keine Autobahn, aber es ist schon so, dass da so alle 30, 40 Sekunden ein Auto ganz schön durchschrotet tagsüber, da ist Tempo 100 und wie das immer so ist, nicht jeder hält sich dran. Und als ich in der 3. Klasse war, bin ich mal zusammen mit 3 Klassenkameraden auf die glorreiche Idee gekommen, zu dieser Bundesstraße zu gehen und dort irgendwelche Mutproben zu veranstalten. So irgendwie, wer traut sich da irgendwie am spätesten wegzugehen von der Straße und solche Geschichten, hat dann einen Autofahrer gesehen und der wusste nicht, wer wir waren, hat nur gesehen, da spielen Kinder, das ist gefährlich und hat halt einfach die Polizei angerufen, hat gesagt, irgendwie bevor was passiert, müsst ihr mal kommen und gucken. Die kam auch, die Polizei, hat uns eingesammelt, hat uns zu Hause abgeliefert. Also wenn ihr glaubt, ihr wart Rebellen, ich bin schon in der 3. Klasse von der Polizei heimgebracht worden. Die haben dann erstmal meine Mutter streng ermahnt und über ihre Aufsichtspflichten informiert, worauf mich meine Mutter dann auch direkt im Anschluss auch über verschiedene Dinge im eher strengen Tonfall informiert hat. Also sprich, sie hat ganz schön geschimpft mit mir und sie hat mir Jahre später erzählt, dass ich in der Situation so ein kleinlautes Häufchen Elend gewesen sein muss, dass einer von den beiden Polizisten sich ständig wegdrehen musste, damit er nicht anfängt zu feixen, weil das hätte ja irgendwie so auch diesen pädagogisch wertvollen Theaterdonner so ein bisschen unterminiert. Also ich hatte wirklich die Schnauze voll in dem Moment. Und ich weiß noch, wie ich dann so in meinem Zimmer saß und so darauf gewartet habe, dass mein Vater nach Hause kommt von der Arbeit. Der kam dann auch, kam rein. Es war so 3 Minuten ominöse Stille, wo mir sehr bewusst war, meine Mutter erzählt jetzt, was passiert ist. Und dann hörte ich auch schon diese schweren Schritte, die so im Flur entlang gingen und sich meiner Zimmertür genähert haben, so ich kurz vorm Hyperventilieren. Ja, und dann kam mein Vater rein und interessanterweise, mein Vater hat nicht mit mir geschimpft. Wahrscheinlich hat meine Mutter ihm schon signalisiert, dass, glaube ich, die Botschaft angekommen ist bei mir. Aber er hat dann schon ein sehr eindringliches Gespräch mit mir geführt. Und obwohl ich die Schnauze voll hatte, bin ich auch nicht drum herumgekommen, dass mir meine Eltern da schon so ein paar Wochen Stubenarrest auch aufgepumpt haben. Das war eine unangenehme Situation als Kind. Korrektur ist immer unangenehm. Und gerade für uns als Christen, wenn es um das Thema geht, hier korrigiert werden von Gott, wenn wir sowieso schon für uns selber eine Baustelle haben, an dem Punkt irgendwie so im Herzen so eine Gewissheit zu haben, dass Gott uns wirklich liebt, wenn es immer mal wieder was ist, wo uns so dieser Zweifel überfällt, ja, aber ist das wirklich so? Liebt mich Gott wirklich? Oder ist nicht irgendwann der Punkt gekommen, wo Gott so enttäuscht ist von mir, dass er sagt, nee, also danke, aber nein, danke. Wenn wir da eh schon eine Baustelle haben in der Richtung, dann ist es noch extra herausfordernd. Einfach dieser Gedanke, Gott führt uns immer wieder bewusst in unangenehme Situationen. weil er mit uns was vorhat, weil er uns korrigieren möchte. Man hat dann so das Gefühl, naja, wie ist denn das jetzt? Liebt mich Gott oder straft mich Gott? Aber lasst mich das mal in der umgekehrten Richtung aufzäumen. Nochmal zurück zu dieser Geschichte mit der Bundesstraße und der Mutprobe. Die Situation, in der wir uns da in unserem kindlichen Unverstand begeben haben, die war ja letzten Endes wirklich lebensgefährlich, sowohl für uns als Kinder als auch für irgendwelche anderen Fahrer. Das war zu Zeiten, als kaum ein Auto ABS hatte. Also das ist auch nicht so unwahrscheinlich, dass da irgendeiner eine Vollbremsung macht und die Kontrolle übers Auto verliert und am nächsten Baum landet oder sowas. Was hätte das über meine Eltern ausgesagt, wenn sie in dieser Situation darauf verzichtet hätten, mich zu korrigieren und zurechtzuweisen? Ich habe in der Vorbereitung eine Geschichte gelesen von einer Frau, die die Frau selber erzählt, die kam aus einer Herkunftsfamilie, die eben leider nicht so intakt und liebevoll war, wie ich das erleben durfte. Und sie hat so erzählt, als sie 15 Jahre alt war, so als Teenager, da hat ihre Mutter in ihrem Zimmer so ein Tütchen entdeckt mit irgendwelchen Ecstasy-Pillen. Und die Mutter hat so dann ihrer Tochter dieses Tütchen gezeigt und hat gesagt, ja und, was ist das? Und die Tochter, so typisch rotziger Teenager, hat gesagt, naja, wonach sieht's denn aus? Und die Mutter hat sich umgedreht und ist gegangen und es war nie wieder Gesprächsthema. Es ist nichts daraufhin passiert. Es gab keinerlei Konsequenzen. Und diese Frau hat dann erzählt, später als Erwachsene, das war der Moment, an dem mir bewusst geworden ist, dass ich meiner Mutter eigentlich egal bin. Dass meine Mutter nicht reagiert hat, als sie gesehen hat, mein Kind trifft offensichtlich Entscheidungen, die gefährlich sind, die meinem Kind schaden, und es hat keinerlei Reaktion hervorgerufen. Da habe ich gemerkt, ich bin meiner Mutter egal. Wenn du deine Kinder liebst, dann ist es dir nicht egal, ob sie Entscheidungen treffen, die ihnen selber schaden oder die sie in Gefahr bringen. Wenn du deine Kinder liebst, ist es dir nicht egal, wie sie miteinander umgehen. Ich habe einmal, da war ich 5 oder 6, da habe ich mit einem Stein nach meinem Bruder geworfen. Das war auch so eine Gelegenheit, wo ich recht streng über Dinge informiert worden bin. Wenn du deine Kinder liebst, dann ist es dir nicht egal, ob sie später im Leben als Erwachsene bestehen oder ob sie einfach krachen gehen, weil sie bestimmte Dinge nicht gelernt haben, weil sie mit bestimmten Dingen nicht umgehen können. Und vor allem, wenn du deine Kinder liebst, dann macht es dir auch keinen Spaß, sie zu korrigieren, sie zurechtzuweisen. Das ist nichts, was man als liebende Eltern gern tut. Und es ist einem auch nicht egal, wenn man sich dann fragt, ob mein Kind irgendwie im Zimmer sitzt und dann irgendwie sagt, boah, der Papa ist voll gemein. Ich glaube, das ist einem als Eltern nicht egal. Und eine Aussage in dieser Stelle von hier bei Hebräer 12, die wir gemeinsam gelesen haben, ist, hey, wenn das schon für unsere menschlichen Eltern gilt, idealerweise, wie viel mehr gilt das für unseren Vater im Himmel? Und das ist auch dieser Zusammenhang, in dem diese Aussage steht. Ich habe vorher gesagt, wenn du was Schweres erlebst, dann geh davon aus, dass es eine Zurechtweisung von Gott ist. Erkenne da drin die Zurechtweisung von Gott, habe ich gesagt, das steht in einem bestimmten Kontext. Und genau das ist dieser Kontext, in dem das steht. In Kapitel 11 zählt der Hebräerbrief so alle möglichen Glaubenshelden aus dem Alten Testament auf. Abraham ist dabei, Mose ist dabei, David ist dabei, viele andere. Und der Verfasser schreibt dort, hey, das sind Leute, die haben wirklich tolle Lebensgeschichten gehabt. Die haben sensationelle Dinge mit Gott erlebt. Aber das sind Leute, die auch ganz, ganz große Herausforderungen erlebt haben. Und Kapitel 12 beginnt damit, dass der Hebräerbrief sagt, hey, lasst euch von diesen Glaubenshelden inspirieren, nehmt sie euch zum Vorbild. Und der erste Vers von Kapitel 12 lautet, da wir von so vielen Zeugen umgeben sind, die ein Leben durch den Glauben geführt haben, eben diese Helden aus dem Alten Testament unter anderem, wollen wir jede Last ablegen, die uns behindert, besonders die Sünde, in die wir uns so leicht verstricken. Wir wollen den Wettlauf bis zum Ende durchhalten, für den wir bestimmt sind. Und ein paar Verse weiter dann, die Stelle haben wir schon gelesen. Gottes Erziehung ist immer richtig und gut für uns, weil sie bedeutet, dass wir Anteil an seiner Heiligkeit erhalten. Danach werden diejenigen, die auf diese Weise geformt werden, inneren Frieden und ein Leben in der Gerechtigkeit gewinnen. Also wenn der Verfasser des Hebräerbriefs davon spricht, dass schwere Dinge in unserem Leben eine Zurechtweisung von Gott sind, dann schreibt er das hier in diesem Zusammenhang der Frage, wie wir mit unserer eigenen Sünde umgehen. Räumen wir auf mit der Sünde in unserem Leben? Ist es uns ein Anliegen, auch wenn wir das ja nie wirklich schaffen werden, in diesem Leben frei von Sünde zu sein, aber ist es uns ein Anliegen, die Sünde in unserem Leben zurückzudrängen, oder arrangieren wir uns damit? Und es geht auch darum, dass Gott uns vorbereiten möchte auf diese Herausforderungen, die so einfach als Folge unserer Berufung im Leben auch auf uns warten. Diese Herausforderungen, das sind schwere Dinge, die uns nicht in dem Sinne Gott schickt, aber Gott sagt, ich will meine Kinder darauf vorbereiten, auf das, was das Leben eben auch bereithält. Und was sich Gott für uns wünscht, dadurch, dass er uns erzieht, dass er uns korrigiert, dass er uns zurechtweist, ist, dass wir Anteil an seiner Heiligkeit haben, dass wir in Gerechtigkeit leben und interessanterweise, dass wir ein Leben führen, das geprägt ist von innerem Frieden. Das Gefühl, das, was ich mache, hier bin ich richtig. Das ist das Leben, für das ich geschaffen bin. Ich lebe so gut mir das gelingt im Einklang mit Gott, mit mir selber, mit meinen Mitmenschen. Das wünscht sich Gott für uns und deswegen korrigiert Gott uns und weist uns zurecht, wo es dran ist. Lasst mich euch ein Beispiel erzählen, wo ich das selber in meinem Leben erfahren habe, dass Gott mich korrigiert hat. Ich habe mit 16 angefangen zu predigen in meinem Leben. Wir hatten damals, also hier in Ostdeutschland würde man das junge Gemeinde nennen. Bei uns gab es dieses Wort nicht, aber das Prinzip war das gleiche. Und wir haben dort regelmäßig Jugendgottesdienste veranstaltet. Und mit 16 habe ich angefangen zu predigen, habe da auch ja relativ viel Ermutigung und positives Feedback bekommen von Leuten. Und so rückblickend muss ich sagen, das ist mir damals als Jugendlicher ganz schön zu Kopf gestiegen. Ja, hey, ich hab's schon drauf. Und wir hatten dann dort so einen Hauskreis von Teenie-Mädels, die haben mich dann mal eingeladen und gesagt, willst du nicht bei uns mal ein Thema machen? Und ja, ich bin dann so hingefahren zu diesem Teenie-Hauskreis in der unerschütterlichen Überzeugung, dass also von mir unterwiesen zu werden über die tiefen geistlichen Wahrheiten ist halt schon das Beste, was dir passieren kann, ne? Weil ich hab's ja drauf, sagen mir ja die Leute ständig. Und um es kurz zu machen, also dieser Abend war ein völliges Desaster. Ich habe jedweden Faden verloren, den man überhaupt nur verlieren kann. Das hatte keinen Hand und Fuß, was ich da zum Besten gegeben habe. Und die Leiterin des Hauskreises ist dann hinterher zu mir hergekommen. Ja, die hat später Sozialpädagogik studiert, also die ist dann zu mir hergekommen und hat mich dann so getröstet und gesagt, ja, das war doch schon okay, so tätschel, tätschel. Und in dem Moment habe ich gedacht, ey, wo ist das Loch, in das ich verschwinden kann? Heute kann ich drüber lachen, aber damals war das wirklich was. Ich habe mich tagelang so geschämt und das hat wirklich auch so dieses Bild von mir selber so erschüttert. Hey, ich bin doch der, der es drauf hat und jetzt gehst du dorthin und das ist irgendwie so katastrophal, was du dort abgeliefert hast. Irgendwas ist doch da gründlich schiefgelaufen. Und diese Geschichte, die ist 1993 passiert, also das ist jetzt 23 Jahre her. Und heute habe ich schon ein Bewusstsein dafür, dass Gott mir eine Gabe gegeben hat, wenn es ums Predigen geht. Und ich weiß auch, dass ich so, ja, ich bin jetzt vielleicht nicht der tollste Rhetoriker der Welt, aber so ganz grundsätzlich bin ich schon in der Lage, mich vor Leuten hinzustellen und was zu erzählen. Also ich hinterfrage mich da jetzt nicht ständig oder habe Minderwertigkeitskomplexe oder irgendwas. Aber ich habe seit diesem Tag, seit diesem Erlebnis ein sehr deutliches Bewusstsein dafür, dass wenn ich in einem geistlichen Dienst hingehe und predige oder ein Thema mache, dann bin ich wirklich in der Abhängigkeit von Gott. Und es hat seit diesem Tag nicht eine einzige Predigt gegeben in meinem Leben, einschließlich der heutigen, wo ich nicht wirklich vorher mit ehrlichem Herzen zu Gott gehe und sage, Gott, ich bitte dich, dass du mir hilfst, meine Sache gut zu machen. Und wenn es den Leuten gefällt, ist schön, aber noch wichtiger ist mir, dass es wirklich was ist, was die Leute berührt, was Leben verändert, einfach geistliche Früchte, die nur du bewirken kannst und nicht ich. Und es wahrt mich davor, stolz und überheblich zu sein, obwohl ich eben 30 Mal im Jahr vor 50 Leuten stehe oder manchmal auch vor 100 Leuten stehe und dort irgendwas erzähle, von dem ich denke, dass Gott mir das aufs Herz gelegt hat. Das war eine unangenehme Lektion damals. Wie gesagt, ich habe da tagelang echt drunter gelitten, habe mich total in Frage gestellt und alles. Aber heute bin ich wirklich dankbar, dass Gott mir diese Lektion erteilt hat. Es war eine wichtige Vorbereitung auf einen Teil der Berufung, die Gott auf mein Leben gelegt hat. wenn Gott uns erzieht. Ich biege so langsam in die Schlussgerade ein. Was machen wir denn jetzt eigentlich ganz praktisch mit dieser Aussage im Hebräerbrief und an anderen Stellen, dass Gott uns erzieht? Und wenn ihr bei der Gemeindefreizeit dabei wart, dann habt ihr vielleicht noch so ein bisschen im Ohr, wie der Ottmar das ganze Thema Berufung angegangen ist. Er hat damals gesagt, so sinngemäß, korrigier mich, wenn ich was Falsches sage, aber so sinngemäß, oft ist es so, dass Leute sich schon mit Anfang, Mitte 20 irgendwie Gedanken machen und was ist meine Lebensberufung und was hat Gott mit mir vor und irgendwie muss ich das jetzt schon wissen. Und der Ottmar hat gesagt, hey, sei entspannt, Gott geht seinen Weg 70, 80 Jahre mit dir. Du musst nicht mit Anfang 20 schon wissen, was das große Thema deines Lebens ist. Gott geht schon deinen Weg mit dir. Hey, sei dort entspannt. Und eigentlich genau das Gleiche gilt auch, wenn es darum geht, dass Gott uns korrigiert, auch mal zurechtweist. Wir müssen nicht wissen, wie Gott das am besten machen kann, so wie das Kind auch nicht sich eine Platte drüber machen muss, wie die Eltern das Kind gut erziehen können. Hey, Gott macht schon sein Ding. Sei da einfach entspannt. Und was aber, glaube ich, hilfreich ist, sind zwei Sachen, die sind eigentlich schnell erklärt und manchmal aber gar nicht so leicht umgesetzt. Ich glaube, was uns hilft auch, wenn es darum geht, dass Gott uns erziehen möchte, sind zwei Paradigmenwechsel. Also zwei Veränderungen, wie wir unser Leben sehen, wie wir die Welt sehen, wie wir das beurteilen, was Gott tut. Und das erste ist, wenn wir mit Gott unterwegs sind, dann wird uns Gott immer wieder korrigieren. Das ist einfach so. Und jetzt kommt der Paradigmenwechsel, obwohl das immer mal wieder unangenehm ist, korrigiert zu werden. Das macht keinen Spaß. Ist diese Korrektur von Gott genauso ein Ausdruck seiner Liebe wie diese Zeiten, wo du bei ihm auf dem Schoß sitzt und die Stimme sagt, du bist mein geliebtes Kind, an dir habe ich wohlgefallen. Erziehung ist ein Ausdruck von Liebe. Denkt an dieses Mädel mit den Drogen oder an mein Erlebnis mit der Bundesstraße. Erziehung ist ein Ausdruck von Liebe, weil es Gott nicht egal ist, ob du Entscheidungen triffst, mit denen du dir selber schadest, mit denen du dich in Gefahr bringst, weil es Gott nicht egal ist, ob du das Leben führst, für das du geschaffen bist, mit all der Erfüllung, mit all der Frucht, mit all dem inneren Frieden oder ob du krachen gehst aufgrund der Herausforderungen, die dieses Leben mit sich bringt. Und so ein Punkt bei dem Ganzen ist ja auch, Korrektur erfolgt ja immer sowieso. Die Frage ist nur, wer korrigiert dich? Sind es deine Eltern, die das in Liebe tun? Ist es Gott, der das in Liebe tut? Oder ist es die Welt und das Leben, dem eigentlich letzten Endes relativ egal ist, was aus dir wird? Wenn du zu Hause nicht gelernt hast, mit Geld umzugehen, dein Vermieter und irgendwelche Inkasso-Unternehmen und irgendwelche Insolvenzgerichte, die korrigieren dich dann schon. Die Frage ist nur, ob das nicht besser wäre, das zu Hause zu lernen, wo das deine Eltern in Liebe tun. Wenn dir deine Eltern nicht beibringen, wie man mit anderen Leuten umgeht, ja, also Freundlichkeit, Dankbarkeit, Höflichkeit, was auch immer, das tun dann schon die anderen Leute, wenn sie nichts mit dir zu tun haben wollen. Aber die Frage ist, wäre es nicht besser gewesen, das ihnen von Eltern beigebracht zu kriegen, die das in Liebe tun? Also Korrektur findet immer statt. Und deswegen geht es jetzt nicht darum, ist kein Entweder-Oder, sondern nur die Frage, von wem wollen wir uns korrigieren lassen. Denn es gibt in der Bibel und in der Kirchengeschichte unzählige Beispiele von Menschen, bei denen letzten Endes das Leben die Korrektur gebracht hat. Und sie sind gescheitert, auf die Schnauze gefallen. Ein Beispiel, das mir in der Vorbereitung eingefallen ist, ist Lonnie Frisbee. Ich weiß nicht, wer von euch den kennt. Lonnie Frisbee war zur Zeit, also zur Hippie-Zeit, jemand, der evangelistisch gepredigt hat unter anderem und durch den sind wirklich zigtausende von Menschen zu Jesus gekommen. Also der hat unglaublich viel Frucht hervorgebracht in seinem Leben. Aber er hat gleichzeitig auch immer wieder die Dienste von Prostituierten in Anspruch genommen und hat sich dann dort mit AIDS infiziert und ist als relativ junger Mann an AIDS gestorben. Und die Aussage hier ist nicht, Gott hat jetzt gemacht, dass der AIDS kriegt, um ihn zu bestrafen, sondern die Aussage ist, er hat nicht gelernt, seine Sexualität auf eine Art und Weise zu leben, wie das den Vorstellungen von Gott entspricht. Und das Leben hat ihn korrigiert. Er hat sich mit einer Prostituierten eingelassen, unwissend, die mit AIDS infiziert war, hat sich selber angesteckt. Und das hat ihn das Leben gekostet. Und was für ein erbärmliches Ende für einen Mann, der so viel Frucht in seinem Leben hervorgebracht hat. Also seid ermutigt dadurch, dass Gott euch korrigieren möchte. Das ist eine gute Sache und Gott tut das in Liebe. Das ist der erste Paradigmenwechsel. Der zweite Paradigmenwechsel ist, wie gehen wir denn jetzt eigentlich damit um, wenn wir in Zeiten stehen, die herausfordernd sind und wo wir vielleicht sogar ja gar nicht so sicher sind, ist es vielleicht wirklich Gott, sind es Umstände, die nichts, also sozusagen, die nicht dem Willen von Gott entsprechen. Und wenn ich mich selber so beobachte, dann merke ich so, der erste Reflex in solchen Situationen ist oft, naja, das fühlt sich doof an, also ist mein Gebet, Gott, mach, dass das irgendwie weggeht, was mich jetzt gerade herausfordert. Gott, ich habe zu wenig Geld, mach, dass mehr Geld kommt. Gott, ich komme nicht mit meinem Nachbarn klar, Gott, mach, dass der wegzieht oder was auch immer. Gott, ich finde meine Arbeitsstelle ätzend, mach, dass ich was Besseres finde. Und ich will uns ermutigen, das ist wieder der Paradigmenwechsel, uns stattdessen anzugewöhnen, immer mal wieder auch die Frage zu stellen, Gott, willst du mir vielleicht in dieser Situation was sagen? Gibt es vielleicht Gründe dafür, dass immer das Geld knapp ist, weil ich vielleicht an irgendeinem Punkt einfach nicht weise mit dem umgehe, was du mir zur Verfügung stellst? Oder habe ich vielleicht einfach einen Nachbarn, mit dem ich schwer klarkomme, weil du mir an der Stelle beibringen möchtest, auch einfach liebevoll mit Menschen umzugehen, die eben nicht sowieso schon meine besten Freunde sind. Und. Also einfach nicht nur zu hoffen, dass das, was unangenehm ist, weggeht, sondern auch immer mal wieder zu fragen, Gott, was möchtest du mir in der Situation sagen? Gibt's was, was du mir sagen möchtest? Und was uns Gott in Aussicht stellt, das ist eben, wie gesagt, ein Leben in Erfüllung, mit Frucht, mit innerem Frieden, Anteil an seiner Heiligkeit, ein Leben in Gerechtigkeit. Und ich glaube, das ist es wirklich wert, auch immer mal wieder von Gott Korrektur anzunehmen. Und zum Abschluss möchte ich einfach noch mal gern diesen irischen Segenswunsch vorlesen. Dass du von jedem Schmerz verschont bleibst und niemals eine Träne vergießt, das wünsche ich dir nicht. Dass dein Weg nur von Rosen gesäumt ist und keine Wolke ihn je überschattet, das wünsche ich dir nicht. Mein Wunsch für dich ist vielmehr dies, dass du stets die Erinnerung an die guten Dinge in deinem Leben bewahrst. Dass du in den Prüfungen des Lebens mutig stehst, wenn das Kreuz hart auf deinen Schultern liegt und der Gipfel kaum erreichbar scheint. Dass jede Gottesgabe in dir wächst und dir hilft, die Herzen derer froh zu machen, die du liebst. Dass du immer einen Freund an deiner Seite hast, wenn dich die Kraft verlässt. Dass du mit Gottes Hilfe den Stürmen standhältst und die Höhen doch erreichst. Das ist mein Wunsch für dich. Amen.